Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft. Sie hören diese Episode nicht nur auf den Podcast-Playern Ihrer Wahl, sondern auch auf Radio Orange 94,0.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger und in der heutigen Folge bringen wir euch den Live-Mitschnitt einer Keynote von Naika Forutan, die Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, kurz DZIM, und Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Also anlass der Eröffnung unseres neuen Forschungsinstituts für Migrations- und Fluchtforschung und Management, kurz FORM, an der WU Wien, haben wir sie nach Wien eingeladen, wo sie zum Thema migrantisches Gold, zum Mismatch zwischen Migrationsbedarfen und Migrationsabwehr in polarisierten Zeiten gesprochen hat. Es ist, wie ich denke, ein sehr vielschichtiger, fundierter, stellenweise überraschender Vortrag, der die vielen Widersprüchlichkeiten der europäischen, der deutschen und in Ableitungen auch der österreichischen Migrationspolitik offenlegt. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, vielen herzlichen Dank für diese Einladung und als erstes an dieser Stelle Gratulation euch, Gratulation dem Rektor und allen Bronze-, Silber- und Goldpartnerinnen dieses Institutes. Das ist eine richtige Entscheidung, in diesen Zeiten tatsächlich auf evidenzbasierte Forschung in der Migration zu setzen, gerade weil wir alle wissen, wie stark Migration von Erzählungen, Narrativen und Bauchgefühlen angetrieben wird. Umso wichtiger ist es auch, dafür zu sorgen, dass tatsächlich Zahlen zusammenkommen, Kooperationen entstehen, Partnerschaften, um mit Evidenz auch zur Versachlichung der Debatten beizutragen. Und das betrifft nicht nur Deutschland und Österreich, sondern die Fragen sind global. Überall auf der Welt, wo es Migration gibt, gibt es auch Auseinandersetzungen mit Migration, Auseinandersetzungen mit Flucht. Und das ist auch tatsächlich gar nicht auf den europäischen Raum beschränkt. Ich selbst bin von Geburt aus Iranerin. Das heißt, Iran ist eines der Länder mit den meisten und höchsten Zahlen an Flucht und Migration. Dazu komme ich gleich nochmal. Auch dort gibt es Auseinandersetzungen. Sprich, es ist nicht nur etwas Europäisches, sondern, wie ich bereits gesagt habe, etwas Globales. Ich bräuchte einen Presenter, um hier weiterzugehen. Vielen herzlichen Dank. Ja, liebe Judith, du hast es schon gesagt, wir sind sozusagen das Pendant zu diesem Institut auf deutscher Seite. Das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Nächstes Jahr feiern wir 10-jähriges Bestehen. Und wir haben tatsächlich begonnen mit einer universitären Einrichtung an der Humboldt-Universität und haben zunächst das Berliner Institut für Migrationsforschung gegründet. Dann haben wir 2015/16 mit einigen Kollegen und Kolleginnen festgestellt, dass die Anforderungen an die Migrationsforschung so hoch gegangen sind, nicht nur von Seiten der Forschung, sondern auch von Seiten der Politik und Zivilgesellschaft. 2015/16 wurden wir in Deutschland von so vielen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen eingeladen, von Zivilgesellschaften, kleineren Gemeinden, Willkommensinitiativen, die alle plötzlich nicht wussten, wie sie diese ganze Migration in so kurzer Zeit meistern sollten. Und wir waren gar nicht so viele. Migrationsforschung war bis dahin in Deutschland eigentlich eher eine Nischenforschung in den Sozialwissenschaften. Und wir haben festgestellt, wir müssen dringend dort nachjustieren. Wir müssen mehr ausbilden, wir brauchen mehr Kolleginnen. Wir haben an unterschiedlichen Stellen in Deutschland, an unterschiedlichen Unis, die Ausbildung verstärkt, die Lehre verstärkt, die Forschung verstärkt und das Deutsche Zentrum gegründet aus 7 unterschiedlichen Migrationsforschungsstandorten, die quasi gebündelt ihre Zahlen zusammengelegt haben, damit auch nicht mehr dieser Moment entsteht, dass aus unterschiedlichen Standorten unterschiedliche Zahlen unterschiedlich interpretiert werden, weil wir festgestellt haben, dass das zu großer Verunsicherung innerhalb der Bevölkerung geführt hat und dass es gut ist, wenn man tatsächlich Gelder poolt, zusammen größere Datensätze erhebt, regional aussagefähig ist. Und gerade bei uns in Deutschland, wo Ost-West-Fragen nochmal eine große Rolle spielen, haben wir auch von Anfang an einen großen Fokus auf Ost-West-Vergleiche gelegt. Zu meinem Vortrag heute, dieses Phänomen migrantisches Gold, das werde ich am Ende für Sie aufschlüsseln, was damit gemeint ist. Vielleicht ahnen Sie das auch schon, weil die Debatten, die wir führen, wie ich gesagt habe, in ähnlicher Weise auch in anderen Ländern geführt werden. Wir alle spüren, dass es ein Mismatch gibt zwischen Migrationsbedarfen auf der einen Seite und Migrationsabwehr auf der anderen. Und daher werde ich in drei Teilen versuchen, durch diese Keynote zu führen. Ich werde einmal konkret auf Deutschland in Migrationszahlen eingehen. Dann werde ich einen bisschen breiteren Bereich den Paradoxien widmen, die wir gerade erkennen. Ich glaube, da ist noch jemand im Hintergrund zugeschaltet. Also warte ich mal einen Moment. Vielleicht kommen die Leute ja noch dazu. Und als letztes werde ich auf Folgen und Konsequenzen eingehen. Für Deutschland, ich weiß nicht, wie sehr Sie alle hier mit den Debatten vertraut sind, aber Deutschland ist ja lange Zeit ein Land gewesen, das damit stark gehadert hat, ein Einwanderungsland zu sein. Es war tatsächlich ein langer Weg. Noch in den 80er Jahren hieß es, wir sind kein Einwanderungsland und wir können es nach unserer Größe und wir können es wegen unserer dichten Besiedelung nicht sein. So der damalige Außenminister Genscher. Das klingt jetzt tatsächlich sehr empirisch, und man ist geneigt, dieser Aussage sofort Glaube zu schenken, weil wenn man argumentiert mit Größe und Dichte, dann hat das fast schon etwas Mathematisches an sich und dementsprechend ist in dieser Aussage eben eine Evidenz vermeintlich platziert, von der wir wissen, dass sie heute nicht gilt und wahrscheinlich damals auch nicht gegolten hat. Aber auch noch weiter in den 90er Jahren sagte der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl ganz bestimmt, Deutschland ist kein Einwanderungsland und wird auch keines werden. Zu dem Zeitpunkt war tatsächlich die Migration nach Deutschland schon mit mehr als 17 Millionen Menschen, die als Arbeitsmigrantinnen ins Land gekommen waren, sehr hoch. Und so entschied sich im Jahr 2001 die damalige Süssmuth-Kommission, die Zuwanderungskommission, die eben beschließen sollte, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist oder nicht, nachdem sie sich die Zahlen genauer angesehen hatte und die Generationenverläufe, zu beschließen, doch ja, Deutschland ist nun de facto ein Einwanderungsland. Als dieser Beschluss kam, hatte sich in der Zahl der Migration nichts verändert. Das bedeutet, wenn wir uns diese Fragen stellen, geht es nicht immer um Zahlen, auch wenn wir nun alle sehr zahlengetriebene Institute sind. Ob Deutschland ein Einwanderungsland ist oder nicht, hat damals eine politische Kommission beschlossen. Ohne dass sich 2001 an den Zahlen etwas geändert hatte mit Bezug auf das Jahr 2000 und auch ein Jahr später war es keine anderen Zahlenmengen. Es war also ein Narrativ, eine politische Setzung und die wurde just direkt danach gekontert von Frau Merkel, die damals antwortete, okay, ich erkenne meine Partei, Kollegin Rita Süssmuth sagt, Deutschland ist ein Einwanderungsland, aber ich schränke das wieder ein und sage, Deutschland ist kein klassisches Einwanderungsland. Auch das mag vielleicht resonieren, weil wenn ich jetzt in diesen Raum fragen würde, was meint man wohl mit klassischen Einwanderungsländern, dann sagen die meisten Menschen USA, Kanada oder teilweise sagen sie UK, Australien. Das ist aber letztlich auch nur eine Setzung, weil je nachdem, wo wir den Ankerpunkt Migration setzen, könnten wir natürlich sagen, Deutschland ist sehr wohl ein ganz klassisches Einwanderungsland, denn Deutschland lag schon immer in der Mitte Kontinentaleuropas. Wer immer durch Deutschland wollte, musste irgendwann dieses Land eben durchqueren. Und solange es kein Flugzeug gab, musste man es eben zu Fuß oder mit Pferden oder mit anderen Methoden machen. Und dementsprechend sind in diesen Zeiten sehr viele Menschen in Deutschland geblieben. Hunnen, Angeln, Sachsen, vor allen Dingen Römer. Die Hälfte Deutschlands ist tatsächlich ein Teil des Römischen Reiches gewesen. Und wer sich mit Deutschland auskennt, weiß, dass quer durch Deutschland der Limes geht. Das ist sozusagen die Stadtmauer oder Landesmauer gewesen, die Rom von den Germanen getrennt hat. Und alles, was unterhalb des Limes lag, war römisch. Augsburg, Köln, die Stadt, aus der meine Mutter kommt, Boppard, Baudo, Briga, Koblenz. Alles das ist sehr römisch. Und wenn wir uns das anschauen, dann wissen wir auch, dass in Bayern die Menschen sehr lange stolz waren auf ihre syrischen Bogenschützen. Und die waren auch schon weit früher da als 2001. Insofern ist die Erzählung, ob das Land ein klassisches Einwanderungsland ist oder nicht, tatsächlich selber ein Narrativ. Wir könnten auch sagen, es ist gar nicht so sehr Kanada oder England oder die USA, sondern das Osmanische Reich war ein klassisches Einwanderungsland. Das Persische Reich, viele Imperien waren klassische Einwanderungsländer. Das bedeutet nicht nur Zahlen, sondern tatsächlich auch Erzählungen und politische Entscheidungen treiben das an, was wir heute unter Migration und Integration verstehen. Das habe ich Ihnen auch noch mitgebracht. 2010, nachdem tatsächlich Deutschland schon 10 Jahre lang ein Einwanderungsland war, laut Rita Süssmuth, beschloss die damalige Kanzlerin Merkel, dass Multikulti für tot erklärt werden sollte. Das just zu dem Zeitpunkt, in dem Deutschland tatsächlich darüber stritt, ob es nun eine postmigrantische Gesellschaft ist, in der es gar nicht mehr darum geht, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist, sondern wie in diesem Einwanderungsland der Umgang ist mit neuen und alten Deutschen oder zwischen neuen und alten Deutschen und wie gemeinsam diese plurale Realität gestaltet wird. Jetzt stehen wir tatsächlich vor dem Moment, dass Deutschland sich in den letzten 10 Jahren zu einem der dynamischsten Migrationsakteure der Welt entwickelt hat. Deutschland steht in absoluten Zahlen direkt hinter den USA und zusammen mit Saudi-Arabien hat es die in absoluten Zahlen ungefähr 13 Millionen Menschen ohne deutschen Pass. In relativen Zahlen oder proportional gesehen sieht das anders aus. Proportional gesehen lasse ich Sie mal einen Moment nachdenken. Was glauben Sie wohl, welches ist das Land mit der höchsten Migrationsdichte? Es sind die Vereinigten Arabischen Emirate mit 88% migrantischer Bevölkerung. 88%. Also insofern, Deutschland ist da tatsächlich an zweiter Stelle. Aber nicht nur das. Deutschland ist auch seit über 10 Jahren in den Top 5 derjenigen Länder, die Geflüchtete aufnehmen. Über Deutschland steht aktuell nur noch Kolumbien. Und Deutschland ist auf dem gleichen Niveau wie die Türkei und sogar mittlerweile über Iran, was die Zahl der Aufnahme von Geflüchteten angeht. Wir wissen, knapp 70% der Geflüchteten kommen aus 5 zentralen Ländern und 34% von ihnen sind eben in diesen 5 Ländern. Und Deutschland ist in diesen 5 Ländern schon tatsächlich seit 10 Jahren. Das finden Sie selbst in den Top 10 kein einziges klassisches Einwanderungsland, von dem, was Sie denken, was klassisch ist. Also auch das ist spannend. Und es hat sich natürlich sehr stark auch verändert, die Demografie. Durch diese Dynamik, aber vorher hat es sich schon verändert, aber die Dynamik von 15, 16 und vor allen Dingen nochmal die Dynamik von 2022 nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, hat die Zahlen in Deutschland tatsächlich so derzeit gelagert, dass über 30% der Bevölkerung in Deutschland einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Und bei den unter 20-Jährigen liegt die Zahl schon bei 42%. Es könnte sein, wenn die Zahlen so weitergehen, dass sich das in den nächsten 10 Jahren dazu führt, dass wir eine sogenannte Minority-Majority-Wende haben, dass mehr als die Hälfte oder die Mehrheit der jungen Menschen bereits Migrationsbiografien hat. Besonders relevant für den politischen Raum sind wahrscheinlich die Wahlzahlen. 13% der Wählerinnen hatten bei der letzten Bundestagswahl Migrationsbiografien und die Tendenz ist steigend. Insofern verändern auch teilweise die etablierten Parteien ihre Position und ihren Zugang zu Wählern und Wählerinnen mit Migrationshintergrund, weil es sich auch lohnt, um diese Gruppe zu werben. Ich will jetzt nicht gemein sein, aber das sind mehr Stimmen, als die Sozialdemokratie aktuell in Deutschland hat. Insofern lohnt es sich, diese Gruppe gezielt anzusprechen. Die Verteilung ist sehr ungleich, das habe ich eben schon angedeutet. Zwischen Ost und West gibt es einen großen Unterschied. Während ein Drittel der westdeutschen Bevölkerung schon migrantisch ist, ist es in Ostdeutschland, liegt es bei ungefähr 11%. Trotzdem werden sehr viele Migrationsdebatten aus Ostdeutschland angetrieben, vor allen Dingen die eher aversiven Migrationsdebatten. Zu den Paradoxien. Ich habe Ihnen gerade gezeigt, Deutschland ist aktuell so migrationsplural wie nie zuvor und gleichzeitig steigen aber die Bedarfe nach Migration. Die Migrationsbedarfe sind auch deswegen so hoch, das wurde hier eben schon angeschnitten, weil wir es genauso wie in Österreich, wie in Polen, wie in Italien, Spanien und wie in dem Vereinigten Königreich und anderen Ländern Europas sich aufzählen konnte, mit einem starken demografischen Wandel und einer Überalterung der Gesellschaft zu tun haben. Für Deutschland besonders dramatisch ist das, was ich in der Mitte abgebildet habe. In den nächsten 10 Jahren werden circa 50% der Verwaltung und des öffentlichen Dienstes in Rente gehen. 50%. Und das bei einem hochadministrierten Land wie Deutschland. Wir haben kein Erdöl, wir haben kein Erdgas, wir haben auch nicht wirklich seltene Erden. Das heißt, wir sind vor allen Dingen auf Informationsservice und Produktion angewiesen. Und das wird sehr stark bei uns reguliert und vor allen Dingen eben durch die Verwaltungsberufe. Und genau das ist das, was wir jetzt schon spüren, dass es Engpässe gibt. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen bei uns an der Humboldt-Universität. Ich bin dort Professorin im Bereich Sozialwissenschaften. Aktuell ist es so, dass diejenigen, die ihren Masterabschluss machen, nur die vage Mitteilung bekommen, dass es bis zu 6 Monate dauern kann, bis sie ihr Zeugnis bekommen. Während die sich gleichzeitig bewerben müssen auf dem Arbeitsmarkt, weil es einfach innerhalb der Verwaltung einen unglaublichen Engpass gibt. Ich könnte aber auch, und da komme ich gleich nochmal, auf andere Engpassberufe zu sprechen kommen. Das heißt, diese Shortage von Skilled Workers, aber generell die Verknappung von Arbeitskräften, betrifft tatsächlich, wie ich eben gesagt habe, nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa und darüber hinaus. Ja, wir haben gerade aktuell Nachrichten, dass sich die Zahl der Engpassberufe rückläufig entwickelt. Aber Sie können das da hinten wahrscheinlich nicht lesen. Das Ganze entwickelt sich gerade nur deswegen rückläufig, weil die Arbeitgeber und Geberinnen von den Zuwanderungszahlen des letzten Jahrzehnts profitieren können. Vor allen Dingen aus Drittstaaten werden diese Zahlen gefüllt. Bei den Top 10 der Expertinnen-Engpassberufen ist es noch höher. Da haben wir gerade aktuell eine Studie im DEZIM, die ist vorgestern rausgekommen und die kann ich auch gerne in Kooperation direkt zusenden. Da geht es tatsächlich darum, wie sehr Expertinnenberufe gerade in Ostdeutschland die Mehrheit stellen, nämlich diejenigen, die diese Expertinnenberufe ausfüllen, sind fast ausschließlich zu 60-70% Menschen ohne deutschen Pass. Das ist eine Studie von der Bundesagentur für Arbeit von dem Kollegen Terzenbach, die schon festhält, dass seit 2023 der gesamte Beschäftigungswachstum, das Wachstum in Deutschland, ausschließlich von Ausländern getragen wird. Also gar nicht Menschen mit Migrationshintergrund, zweite oder dritte Generation, sondern hands-on Ausländer und Ausländerinnen. Und das ist nochmal nach Drittstaaten, Ukraine und so weiter nochmal aufgeschlüsselt, das können Sie auf der rechten Seite sehen. Das liegt natürlich daran, dass wir ab 23 im Niveau des demografischen Wandels so gekippt sind, dass mehr und mehr Arbeitnehmerinnen mit rein deutschem Pass in die Rente gehen, während die Stellen aufgefüllt werden von Ausländern und Ausländerinnen. Das ist die Studie, von der ich gerade berichtet habe. Sie ist jetzt gestern erschienen, dass eben der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ohne deutsche Staatsangehörigkeit in allen Top 7 Wirtschaftszweigen ansteigend ist, teilweise bei 50% liegt, obwohl der Durchschnitt der Bevölkerung weit unter dem liegt. Nämlich, ich habe Ihnen gesagt, 13 Millionen haben wir Menschen ohne deutschen Pass, 25 Millionen mit Migrationsgeschichte insgesamt. Und was hier vielleicht auch noch wichtig ist, die Berufe mitzunehmen. In den Mangelberufen sind nämlich auch Berufe drin, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Sie können das vielleicht sehen. An erster Stelle Metallberufe, Schweiß- und Verbindungstechnik. Über 60% dort schon die Anteile derjenigen, der Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte. Hier geht es jetzt nicht nur um Menschen ohne deutschen Pass. Wenn ich Ihnen dazu auch noch sage, dass wir in Deutschland 16.000 marode Brücken haben, die quasi vom Infrastrukturpaket aufgefangen werden müssen, dann können Sie sich vorstellen, dass selbst diese Zahl der Schweißer und Schweißerinnen nicht ausreichen wird. Und ja, bei den Expertinnenberufen, wo es um die Segmente Steuerberatung oder Rechtsberatung und so weiter geht, können, oder selbst in der Verwaltung können wir uns vorstellen, dass die KI das auffangen wird. Aber Brücken zu reparieren, das wird wahrscheinlich immer noch einen menschlichen Workload brauchen. Und da ist es so, dass wir dort sowohl Fachkräfte brauchen als auch Arbeitskräfte. Also die ganze Debatte um Fachkräfte, Fachkräfte, Fachkräftemangel fängt die aktuelle Situation nicht auf. Wir haben nämlich auch, wie es hier steht, einen Großteil der Köche und Köchinnen in diesem ganzen Sektor Migrationshintergrund und jede Menge Gastronomieschließungen. Also es ist in der Tat so, dass wir dort Leute haben, die als Fachkräfte kommen, Quereinsteigerinnen kommen, Leute kommen, die im Gerüstbau anfangen und einfach nur quasi ihre Arbeit und ihren Körper zur Verfügung stellen. Und seit Jahren ist die Debatte um Fachkräfte ein bisschen zu eng geführt worden. Das merken wir aktuell, vor allen Dingen in der Anwerbung. Zusätzlich zu dem Desaster, was ich gerade gezeichnet habe, kommt noch dazu, dass wir seit Jahren einen Lehrkräftemangel haben. Das sind die Prognosen bis 2035, auch wenn wir eine sinkende Fertilitätsquote haben und sich das ab 2035 etwas stabilisieren könnte, sind nun mal bis dahin noch 10 Jahre, wenn Sie wollen, fast eine ganze Kohorte auszubildende Schülerinnen. Und wir stellen fest, dass in Deutschland immer mehr Lehrkräfte einfach ohne Ausbildung quer einsteigen, dass wir feststellen, dass das Bildungsniveau kontinuierlich sinkt, vor allen Dingen auch im Bereich Big Data, Technologie, KI. Wie das aufzufangen sein könnte, da gibt es noch keinen wirklichen Plan. Und wie ich eben gesagt habe, es sind nicht nur Fachkräfte, sondern auch Arbeitskräfte, nicht nur West-, sondern auch Ostdeutschland. Allein in Thüringen sind 70% der Hotel- und Gastronomie-Azubis Migranten. Und trotzdem haben wir es auch in Mecklenburg-Vorpommern in Ostdeutschland gerade seit geraumer Zeit mit einem Restaurant- und Gastronomie-Sterben zu tun, weil eben keine Kellnerinnen gefunden werden, keine Köchinnen gefunden werden und auch niemand, der dann die Gaststätten betreiben möchte, wenn die Betreiberin in Rente geht. Ich glaube, das lasse ich. Sie haben, glaube ich, das Gefühl bekommen für das, was ich sage. Und wahrscheinlich ist es in Österreich genauso. Es ist aber dann tatsächlich so, dass die Zahlen so handfest sind, dass wir im Moment mit einer sehr spannenden Situation konfrontiert sind. Jahrelang wurde gesagt, ach, diese ganze Migrationsbefürwortung ist einfach nur humanitätsgetrieben und ein links-rot-grün versiffter Diskurs. Wir sind tatsächlich damit konfrontiert, dass sehr viele Leute aus der Wirtschaft eben aktuell warnen und warnen und warnen, besonders in Ostdeutschland, Leute aus Parteien, die vorher gar nicht so migrationsfreundlich waren. Es ist egal, das ist ein absoluter Konsens, wenn Sie bei der Bundesagentur für Arbeitstagung sind und dort sitzen Staatssekretäre aus der CDU und überlegen mit allen anderen konstruktiv, wie man tatsächlich diesen Fach- und Arbeitskräftemangel beheben kann. Dann widerspricht das natürlich ganz stark dem politischen Diskurs, den die Leute aus der Partei auch dann nach außen führen. Ich hatte vor einem Monat ein Treffen mit dem Migrationsminister der Schweiz. Die heißen nicht Minister, sondern ich glaube, die heißen auch Senatoren oder Sekretäre. Da war genau die gleiche Debatte. Es wurde eben ja schon erwähnt, dass die Schweiz abstimmen wird über eine bestimmte Grenze, Obergrenze für Migration. Aber die Debatte dort war genau die, dass dieser Sekretär oder Minister sagte, ja, wir haben die gleichen Zahlen, aber das ist ein absolutes Tabuthema. Und für mich war das sehr spannend, weil früher war ein Tabuthema als Tabuthema gezeigt. Man kann ja nicht mehr sagen, dass Migration eine Belastung ist. Und jetzt ist plötzlich ein Tabuthema, dass sich die Minister und die zuständigen Personen nicht trauen, nach außen zu gehen und zu sagen, ohne Migration schafft sich Deutschland ab. Weil wenn sie das tun, dann verlieren sie ihre Wahlklientel. Und das sagen sie auch offen. Das sagen sie auch ganz offen. Und ich finde das auch eine große Schwierigkeit. Das ist überhaupt kein Blaming, sondern ich finde, das ist schon ein Forschungsthema, dass wir uns überlegen müssen, diejenigen, die wiedergewählt werden möchten und sowieso permanent angegriffen werden, werden auf bestimmten Schienen besonders stark angegriffen. Themen wie Klima, Migration, Heizungsgesetz. Also Sie wissen, die Range ist breit. Und deswegen ist eigentlich so die Taktik, rauszugehen und möglichst bei den Wählerinnen erstmal den Ball flach zu halten und auf der Fachebene aber die Politik dementsprechend doch konstruktiv zu machen, kann dann aber dazu führen, dass dann irgendwelche Seiten den oder die Politikerin entlarven und sagen, hier sagt er das und dort macht er jenes. Also ich finde, das ist durchaus ein spannendes Thema. Wir untersuchen gerade bei uns, ob der Fach- und Arbeitskräftemangel einen Blickwechsel auf die Migrationspolitik ermöglicht. Ich habe Ihnen gerade gesagt, von Seiten der politischen Entscheidungsträger und Trägerinnen sehen wir das bereits, aber wir haben schon zu Zeiten von Corona eine solche Vermutung gehabt. Da haben wir eine Studie gemacht, in der wir zeigen wollten, wie Menschen mit Migrationshintergrund in systemrelevanten Berufen vertreten sind. Und auch dort waren sie teilweise zentral überrepräsentiert. Nicht nur in den Reinigungsberufen, sondern auch Altenpflege, Post und Zustellung, das ist wahrscheinlich Ihnen allen am meisten vor Augen, während wir alle im Lockdown saßen und Pizzadienste bis Amazon an unsere Türen geklingelt haben, haben wir natürlich die Erfahrung gemacht, dass die, die kamen, um uns zu beliefern, überproportional migrantisch waren und eben auch die Ärzte und Ärztinnen in der Human- und Zahnmedizin, aber auch die, die in den öffentlichen Verkehrsdiensten gearbeitet haben. Also der Sektor, der quasi das System noch aufrechterhalten hat. Und diese Studie haben wir basierend auf Zahlen von 2018 gemacht, 20 veröffentlicht. Und Sie wissen alle selber, dieser ganze Utilitarismus-Diskurs hat nicht dazu geführt, dass die Stimmung gegenüber Migration in Deutschland besser geworden ist. Dazu werde ich Ihnen gleich auch noch mehr zeigen. Das ist nämlich die zweite Paradoxie. Die Migrationszahlen sinken, die Beschäftigten in den Sektoren, auch in den systemrelevanten Sektoren mit Migrationshintergrund steigen. Das heißt, eigentlich wäre das doch ein Match, der die Bevölkerung ein bisschen in ihrer Migrationsaversion vielleicht drosseln könnte. Zu den sinkenden Zahlen. Wir sind im letzten Jahr bei Migrationszahlen gewesen, die so hoch waren wie das letzte Mal im Lockdown 2020. So radikal sind die Zahlen in Deutschland gesunken. Wir hatten schon 2024 eine Reduktion um 34%. Wir haben eine Reduktion der Asylzahlen 2025 um über 50%. Und wir sind im Ranking der EU mittlerweile unter Zypern, Griechenland, Island, Irland, Spanien und Belgien, was die Asylzahlen angeht. Und gleichzeitig sagen uns die ganzen Demografen, dass selbst wenn die Migration so steigen würde, wie es in den letzten Jahren war, im letzten Jahrzehnt, selbst dann würde die erwerbsfähige Bevölkerung sinken. Das heißt, wir haben alle diese Zahlen und trotzdem steigt die AfD und ist aktuell die stärkste Partei in Deutschland. Und das heißt, die Migrationszahlen sind nicht wirklich effektvoll in der Kommunikation, um die AfD zu stoppen. Der Utilitarismus, seht her, die Migranten arbeiten doch, ist auch nicht wirklich erfolgreich. Ich kann Ihnen auch die Antwort nicht geben. Vielleicht können Sie das hier nachher auf dem Panel diskutieren, was da eine erfolgreiche Strategie wäre. Ich gebe Ihnen dazu jetzt erstmal nur die Befunde. Was hat das für Folgen und Konsequenzen? Ich komme jetzt schon zu meinem letzten Teil. Wir wissen, dass also in der Migrationsforschung, aber nicht nur da, wenn über Migration gesprochen wird, vor allen Dingen aus drei Bereichen über Migration verhandelt wird. Die kann man mit den drei C zusammenfassen: Control, Compassion und Contribution. Also entweder, das wissen Sie, was die Debatte der letzten Jahre, die über Begrenzung, Kontrolle, Grenzschließungen, Trackings und so weiter, Ausweisung, Rückführung, Remigration, das geht alles auf das Kontrollsegment. Das Kompassionssegment kommt ganz stark aus dem menschenrechtlichen Diskurs und das ist ganz oft in Konfrontation zu dem Kontrollargument. Und dort geht es vor allen Dingen, wie Sie sich vorstellen können, darüber eben, wie das Asylrecht zu gestalten ist, welches Recht Geflüchtete auf ein autonomes, selbstbestimmtes Leben haben und so weiter. Und das Kontributionsargument, das ist das, was ich eben die ganze Zeit geliefert habe, nämlich es gibt den Arbeitsmarkt, der Arbeitsmarkt braucht die Migration. Und ich bin selbstverständlich, weil wir arbeiten in sehr vielen Segmenten mit Kollegen und Kolleginnen zusammen, die sehr kritisch sind gegenüber diesem Utilitarismus-Argument. Deswegen möchte ich dazu auch Stellung nehmen. Es gibt dann Argumente, dass das so etwas wie Nützlichkeitsrassismus ist und dass Personen mit Migrationshintergrund nicht nur als Arbeitskräfte gesehen werden wollen. Das ist tatsächlich auch mitzubedenken, aber für alle, die Psychologinnen oder Sozialpsychologen sind, sie wissen, wenn man Menschen fragt danach, was für sie als eines der relevantesten Faktoren gilt, um sich selbst im Leben wertzuschätzen, dann antworten sie fast immer, gebraucht zu werden. Und gebraucht zu werden ist natürlich etwas, man kann auch gebraucht werden als Eltern oder als Freundin oder man kann auch gebraucht werden als Zuhörende. Das gebraucht werden ist sehr breit, aber das korreliert tatsächlich sehr oft mit Arbeit. Also Menschen, die eine Arbeit haben, beschreiben höhere Selbstzufriedenheit und stärker das Gefühl, quasi beitragen zu können und gebraucht zu werden. Deswegen bin ich gegenüber diesem Argument, dass das zu utilitaristisch ist, selbst ein bisschen ambivalent. Das, was ich aber noch sagen möchte, ist, dass wir gerade aktuell, und wir sprachen eben darüber, eine neue Erzählung reinbekommen, ja, auf die wir uns alle noch gar nicht so richtig vorbereitet haben, nämlich Competition. Nämlich die Frage, was passiert? Und da hat eben die Wissenschaftsministerin, das habe ich mir mal aufgeschrieben, gesagt, Flucht und Migration sind eine dauerhafte Realität. Sind wir uns da so sicher, dass das eine dauerhafte Realität für unsere Volkswirtschaften sein wird? Ich zeige Ihnen das mal so. Vielleicht gehe ich noch mal einmal zurück. Und falls Sie das jetzt noch nicht gelesen haben, denken Sie mal kurz drüber nach. Es wurde eben auch schon gesagt, aktuell sind so viele Menschen auf der Flucht oder migrieren wie nie zuvor in der Geschichte der Messungen. Lassen Sie das mal kurz sacken und überlegen Sie für sich, wie viel Prozent der Weltbevölkerung das ausmacht. Falls Sie es schon gesehen haben, sage ich es Ihnen, unter 4%. Das heißt, wenn ich Ihnen sage, das sind die stärksten Zahlen, so stimmt das. Es sind 306 Millionen Menschen, davon 35 Millionen Geflüchtete und 8 Millionen Asylberechtigte. Und der Rest sind eben Menschen, die anders migrieren. Tatsächlich ist das aber so, dass 96% der Weltbevölkerung dort lebt und stirbt, wo sie auch geboren sind. Migration und Migrantinnen sind also eine hochselektive Gruppe. Und diese hochselektive Gruppe ist durchaus autonom. Nicht, wenn es um Flucht geht und um Forced Migration, aber wenn es um Migrationsentscheidungen geht, die selbstbestimmt sind, dann ja. Und aktuell erleben wir, dass neben den europäischen Ländern, die mit den gleichen volkswirtschaftlichen und demografischen Problemen zu tun haben wie Deutschland und Österreich, dass neben diesen Ländern plötzlich zwei Riesen erwachen. Nämlich Japan und Südkorea. Japan und Südkorea hatten bis vor kurzem eine Zero-Migration-Policy und beziehungsweise natürlich hatten sie Migration, das war so ein bisschen deren Claim. Südkorea hat aktuell eine Fertilitätsquote von 0,8. Sie brauchen 2,0, um eine Gesellschaft stabil zu halten. 0,8 ist also nicht mehr aufzufangen. Und jetzt steigt eine Volkswirtschaft, die durchaus sehr ähnlich ist den europäischen Industrienationen, plötzlich in die Migrationsanwerbung ein, genauso wie Japan. Und nicht nur die, bis vor dem Iran-Krieg waren die Emirate und Katar und Saudi-Arabien die größten Anwerbungshubs, die aktuell vor allen Dingen aus dem Middle East Fachkräfte für sich angeworben haben, aber nicht nur Fachkräfte, sondern eben auch Unskilled Workers für ihre Bauprojekte und so weiter. Ich gebe Ihnen mal kurz ein Beispiel nochmal zum Mitdenken. Deutschland hat eine Fachkräfteanwerbestrategie und verhandelt aktuell mit 10 Ländern Migrationsabkommen. Eines dieser Länder, wo die Fachkräfteanwerbestrategie ganz besonders stark hingeht, ist Indien. Deutschland ist also sehr darum bemüht, Menschen aus Indien quasi mit ganz vielen Triple-Win-Programmen und so weiter nach Deutschland zu holen. Es ist auch eine dynamische Migration. Die Zahl ist innerhalb kurzer Zeit jetzt bei 300.000 angekommen. Deutschland hat über 80 Millionen Einwohner. Saudi-Arabien hat ungefähr 40 Millionen Einwohner und 3,5 Millionen indische Arbeitskräfte. Das heißt, wir können einfach nur sagen, we are late to the party. Also die indische Migration in die Emirate nach Saudi-Arabien ist so etabliert über Netzwerke, dass wir schon sehr stark werben müssen. Und warum sollten die Leute kommen? Wetter schlecht, Sprache schwer, Löhne schlechter. Die kommen natürlich. Warum? Weil Deutschland eine Demokratie ist und Saudi-Arabien nicht. Weil es nun mal in den Vereinigten Arabischen Emiraten so ist, dass man niemals die Staatsangehörigkeit bekommt. Dass man, wenn man, je nachdem, in welchem Sektor man arbeitet, nicht einmal schwanger werden darf. Dass man überhaupt keine Rechte hat. Dass, wenn man dort im Care-Sektor ist, seinen Pass abgenommen bekommt. Dass, sobald man die Arbeit verliert, man das Land verlassen muss. Dass jederzeit die Unsicherheiten bestehen. Und wie wir ja sehen, gehen da trotzdem Leute hin. Und die Frage an uns alle in diesem Raum ist, wenn unser Standortfaktor ist, und wir fragen die Leute, was findet ihr denn, warum kommen sie nach Deutschland, dann ist es ganz viel Sicherheit, dann ist es ganz viel Gesundheit, kostenlose Schulen und Demokratie. Und wenn wir gerade an diesen Sektoren plötzlich sparen, warum sollten wir den Wettbewerb dann gewinnen gegenüber den anderen Ländern, die gerade massiv werben? Das denke ich, dass wir dann eben gar nicht mehr so stark diesen Menschenrechtsdiskurs da reinbringen. Der ist relevant, wichtig und wir brauchen den. Der steht akut unter Druck. Das liegt eben daran, dass er nicht eingebracht wird, weil die Leute denken, der utilitaristische Diskurs reicht. Der reicht aber nicht. Deswegen stimme ich absolut zu, dass der Menschenrechtsdiskurs derjenige ist, der am Ende des Tages den Wettbewerbsvorteil ausmachen wird. Und der ist dann gleichzeitig dann jetzt von mir utilitaristisch geframed. Also selbst der Menschenrechtsdiskurs ist einer, den wir dringend brauchen. Und damit komme ich jetzt zum Abschluss, um nochmal zu zeigen, wie ernsthaft das ist. Also neben dem kompetitiven Faktor, dass die anderen Länder nicht geschlafen haben im letzten Jahrzehnt, sondern sehr stark im Moment einsteigen, haben wir auch noch den Sektor, dass die Auswanderung steigt und Deutschland in den Beliebtheitsrankings immer weiter nach unten sinkt. Ich habe jetzt mal hier einen jährlich erscheinenden Expat-Insider-Setting. Das ist nicht mit sehr vielen Befragten, aber trotzdem ist das immer ein bisschen eine Trendanalyse. Da kann man sehen, in diesem Ranking steht Deutschland auf Platz 42 von 46. Und wenn es um Expat Essentials geht, steht Deutschland auf Platz 46 von 46. Also die Attraktivität ist tatsächlich nicht hoch. Und das ist natürlich zum Beispiel solche Sachen wie Language. Da steht Deutschland auf Platz 45. Aber Digital Life ist auch wirklich, finde ich, sehr peinlich, dort an letzter Stelle zu stehen. Also da ist noch viel zu tun. Und zu diesem perfekten Sturm, nicht besonders attraktiv, Anwerbung von außen steigt, sehen wir auch noch, das ist eine Studie vom Dezember vom letzten Jahr, dass die Auswanderungsabsichten nach oben gehen. Und jede fünfte Person in Deutschland ist denkbar findet, auszuwandern, allgemein. Wenn wir aber dann in migrantische Personen reinzoomen, dann steigen die Zahlen noch mal drastischer. Für die Türkei oder die Middle East, Nordafrika Region liegt die Zahl schon bei fast 40%. Und das sind übrigens auch die Standardarbeitnehmer und Nehmerinnen und auch die, die in den letzten Jahren in den Sektoren Pharmazie und Verwaltung sehr stark zusätzlich in den Arbeitsmarkt gekommen sind. Das Wichtige und Spannende ist, da werden nicht nur Diskriminierung genannt, sondern an erster Stelle höhere Lebensqualität, die sich die Menschen wünschen. Das heißt, das Gefühl, dass es in Deutschland bergab geht, ist tatsächlich aktuell auch bei den migrantischen Bevölkerungsgruppen angekommen. Und für die wiederum, das sind diejenigen, die am schnellsten wiederum auch die Möglichkeit haben könnten, woanders hinzugehen, weil sie möglicherweise woanders noch Roots haben. Okay, was braucht es? Ein Ausblick. Ich habe vor einiger Zeit mit zwei Kollegen und Kolleginnen aus Kanada einen Text dazu geschrieben, dass Deutschland dringend eine koordinierte Migrationspolitik braucht mit Planbarkeit, Antizipierbarkeit, Steuerung und mit sozialer Verantwortung. Dass nämlich das, was ich eben schon angedeutet habe, das, was Deutschland zuverlässig, reliabel, sicher macht, ist tatsächlich auch das Versprechen, dass die Menschen nicht wie Bürger und Bürgerinnen zweiter Klasse behandelt werden, wie jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in Saudi-Arabien als Beispiel. Aber wir machen auch den Rassismusmonitor für die Bundesregierung. Wir erheben dort die Daten und wissen, wenn man dort fragt, dass eben sehr viele migrantische Personen sich selbst als Bürger und Bürgerinnen zweiter Klasse fühlen. Aber interessanterweise auch ostdeutsche Personen, auch das haben wir erhoben. Das heißt, das Versprechen der Gleichheit ist tatsächlich nicht etwas, was Deutschland im Moment akut besonders gut einlöst. Und gleichzeitig ist das Versprechen der Gleichheit in der Verfassung gegeben. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, Sprache etc., so steht es da noch drin, benachteiligt werden. Es ist also ein Versprechen, das schon sehr früh gegeben wurde, lange bevor wir überhaupt darüber gestritten haben, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist oder nicht. Und wir wissen, dass wir tatsächlich diese Debatte seit langem führen, ob Deutschland in Multikulti-Tot ist, kein Einwanderungsland wird und auch aufgrund der Dichte und so weiter. Dazu hat sich jetzt in den letzten Jahren auch noch eine Stadtbilddebatte hinzugesellt, von der wir denken, dass die nicht produktiv ist für das Land. Und ich denke, es wäre vielleicht sinnvoller und vielleicht können wir das auch sogar mit Österreich gemeinsam machen, über eine Leitbilddebatte nachzudenken, statt über Leitkultur und Stadtbild zu sprechen. Und da bringe ich Ihnen als Idee eine Idee für ein Leitbild, die tatsächlich sehr, sehr alt ist, nämlich im ersten Gründungsmoment Deutschland bereits bestand. Die Frage danach, wer eigentlich Deutscher ist und wer zugehörig, wurde 1848 schon gestellt. Und es gibt ein Zitat von Nietzsche, der sagt, darüber nachzudenken, wer oder was deutsch ist, bestimmt das Wesen der Deutschen. Und tatsächlich ist es so, wahrscheinlich auch der Österreicherin, ich weiß es nicht, aber es ist so, als Deutschland entstand aus 39 Fürstentümern, waren diese Fürstentümer multireligiös. Sie waren katholisch, evangelisch, kalvinistisch, methodistisch, hugenottisch und jüdisch. Die Sprachen Deutschlands waren Russisch, Polnisch, Sorbisch, Französisch und Deutsch und Dänisch. Also das Land war multisprachlich, multireligiös und natürlich war es multikulturell, denn ein Bayer hat sich mitnichten mit einem Preußen kulturell gleichgefühlt und auch gar nicht mit einem Pommern und ein Franke auch noch dazwischen. Also Sie können sich vorstellen, die Menschen kamen zusammen, um ein Land zu formen, sprachen unterschiedlich, aßen unterschiedlich, dachten unterschiedlich und hatten sich auch noch 30 Jahre lang abgemetzelt im 30-jährigen Krieg. Und insofern ist da ein Projekt erzählerisch gelungen, an das wir durchaus anknüpfen können, wenn wir über Deutschland nachdenken. So, ich habe immer noch weiter Folien, wie ich sehe, aber ich muss jetzt mal zum Ende kommen und möchte hier nochmal ein Zitat von Hannah Arendt einbringen zu den Versprechen, nämlich das Versprechen der Gleichheit. Hannah Arendt hat gesagt, ich zitiere, Versprechen sind Inseln des Voraussehbaren und Wegweiser in ein noch unbekanntes und unbegangenes Gebiet. Sobald Versprechen aufhören, solchen Inseln in einem Meer der Ungewissheit zu gleichen, verlieren sie ihre bindende Kraft und heben sich selbst auf. Und wenn die Menschen nicht mehr an Versprechen glauben und nicht mehr glauben, dass demokratische Systeme in der Lage sind, Versprechen an ihre Bürger und Bürgerinnen einzuhalten, dann können wir sehen, dass das Vertrauen in die Demokratie sinkt. Die Zahlen, die wir haben, gelten für alle Institutionen. Die haben wir erhoben und vor allen Dingen haben wir sie nochmal korreliert mit Diskriminierungserfahrung. Dort, wo es Diskriminierungserfahrung gibt, sinkt das Vertrauen nochmal überproportional. So, jetzt habe ich noch eine abschließende Folie zur Rolle der Migrationsforschung und habe das ja auch schon so eingeleitet. Sie haben gesehen, wir haben sehr viele Zahlen. Die Bundesagentur für Arbeit hat sehr viele Zahlen, die unterschiedlichen Migrationsforschungsinstitute, die Universitäten und so weiter und so fort. Aber mir fällt das auch sehr schwer, als empirisch Forschende zuzugeben, dass mit diesen Zahlen offensichtlich kein Durchkommen ist. Die Zahlen sind auch nicht so, dass wir sagen könnten, sie seien wahnsinnig kompliziert. Sie können einfach www.destatis angeben, dann sind sie beim Statistischen Bundesamt und haben ganz leicht aufbereitete Zahlen und Grafiken. Es ist also gar nicht so sehr ein Kommunikationsfehler der Zahlen, sondern das Narrativ der Abwehr sticht die Empirie der Zahlen. Und selbst wenn wir an dem Punkt angekommen sind zu sagen, und das hören wir viel aus Ostdeutschland, dass dort die Wirtschaftsunternehmen sagen, wir kommen und erklären und haben die Zahlen und sagen, wenn es keine Migration gibt, wird das und das Dorf in 15 Jahren leer sein, folgende Schwimmbäder geschlossen, Krankenhäuser geschlossen und so weiter. Und die Antwort ist dann, ist mir egal, ich will trotzdem keine Migration, lieber sterbe ich, als Migranten zuzulassen. Das ist jetzt nicht erfunden, das ist wirklich ein Zitat. Insofern müssen wir uns überlegen, dass wir das nicht immer weiter in eine Polarisierung treiben. Und deswegen finde ich tatsächlich die Ausrichtung des Forums so relevant, dass dort auch über Management nachgedacht wird. Und zu diesem Management gehört auch so etwas wie Frustrationsmanagement, Gefühlsmanagement, dazu gehört kommunales Management, dazu gehört wahrscheinlich mediatives Management. Sehr, sehr viele Punkte. Und ich habe hier nur diese drei, die lese ich jetzt nur gar nicht mehr ganz vor, sondern ich glaube, die Migrationsforschung kann dazu beitragen, die Ambivalenzen zu reduzieren, indem sie eben Zahlen bringt. Und für alle die, die dazwischen sind und nicht wissen, jetzt höre ich das und das und das als Bauchgefühl und jenes und jenes und jenes von der anderen Seite, dann gucke ich mir doch mal die Zahlen an, zu welchem Trend neigen die eher. Dann ist es wichtig, dass die Migrationsforschung Reaktionen stetig erhebt und zwar kommunal und zwar berufsgetrieben. Und wir müssen sehr viel schneller sein in der Erhebung von, und das können wir auch qualitativ machen. Dafür müssen wir nicht die ganzen teuren Survey-Daten haben. Die sind sehr gut, weil sie repräsentativ sind. Aber wie gesagt, Funding nimmt überall ab. Aber wir können auch in Fokusgruppen schon mal Trends erforschen. Und wir müssen als Migrationsforscherin stärker in die Moderation, wie es hier auch schon gesagt ist, zwischen politischem Raum, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung. Und dann lasse ich es dabei, weil das ist aktuell die Stimmung hinter meinem Haus. Ich wohne am Mauerpark und das sind die Jungs, in deren Gesicht man schon sieht, dass das Vertrauen und die Bereitschaft angenommen haben, noch zu glauben, dass sich in Deutschland in den nächsten Jahren was ändern wird. Und auch das können wir uns nicht leisten. Ich persönlich habe drei Söhne und insofern kann ich mit diesem Gefühl, was bei mir zu Hause aufkommt, nicht mehr alles mit Zahlen auffangen. Und ich sage Ihnen vielleicht irgendwann mal in Ruhe die emotionalen, gefühlsbasierten Zugänge, die das hat. Vielleicht wird ja auch darüber nachher gesprochen oder später bei der Party. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen lieben Dank, Maika. Vielen herzlichen Dank für diesen, ich möchte sagen, Rundumschlag, den du uns da präsentiert hast, im allerpositivsten Sinne. Ich darf dir berichten, der österreichische Wirtschaftsminister hat dir zugehört. Er war nämlich zufällig in der Gegend und hat gehört, da findet eine wichtige Veranstaltung statt, wollte aber den internationalen Stargast bei der Keynote nicht stören. Deshalb haben wir seine Begrüßungsworte für unsere Social-Media-Kanäle festgehalten. Bitte mache ich gleich Werbung, folgen Sie uns auf LinkedIn und Instagram. Aber ich hoffe doch, dass das ein oder andere, was du da skizziert hast, auch bei ihm hängen geblieben ist, weil es natürlich auch, und das fand ich jetzt sehr schön, dass du zum Schluss die Rolle der Migrationsforschung erwähnt hast, es bedarf natürlich neben der Forschung auch jene, die diese Forschung hören wollen, hören können und in die Umsetzung gehen können. Und wir müssen wahrscheinlich als Forschende auch irgendwann eine gewisse Bescheidenheit an den Tag legen. Irgendwo endet unsere Zuständigkeit und beginnen andere Zuständigkeiten. Und das ist deshalb sehr, sehr wichtig und war, glaube ich, sowohl dem DECIM als auch den Forum von Beginn an ein Anliegen, die Kommunikationskanäle, die du jetzt auch erwähnt hast, auch zur Politik, Verwaltung und Gesellschaft immer offen zu halten. Vielen herzlichen Dank für diese Keynote. Herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.